Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ich grüße Sie alle sehr herzlich zu diesem Festgottesdienst, liebe Festgemeinde. Ich grüße alle, die gekommen sind aus nah und fern. Kirchengemeinde, Gäste, Menschen aus der Gesellschaft, Politik und Diakonie, alle, die heute hier und an vielen Orten in unserem Land, aber auch darüber hinaus diesen Festtag begehen. 500 Jahre Reformation stehen heute im Mittelpunkt. Damals, liebe Gemeinde, hat eine Bewegung ihren Lauf genommen, die bis heute nichts an Aktualität und Kraft verloren hat. Vor allem, wir loben und preisen Gott. Wir fragen und antworten. Wir betrachten das Kreuz, nehmen die Freiheit eines Christenmenschen in den Blick und lassen eines nicht außen vor, den Humor. Ich grüße alle Mitwirkenden im Vorder- und Hintergrund dieses Gottesdienstes, die Chöre, die uns begleiten, die musikalische Untermalung, Ausgestaltung. Und ich grüße unsere Ehrengäste, Herrn Landrat Thomas Gemke, Herrn Dechant Johannes Hammer, Frau Geschäftsführerin Regina Mehring, ambulante Pflege der Diakonie Mark Ruhe. Und Sie werden hier gleich Ihre Statements abgeben zum Thema Freiheit. Kirche im öffentlichen Raum. Da sind wir als Menschen der Kirche immer verbunden mit denen wir Gesellschaft, Politik und Kirche gestalten. Und ich grüße die Tänzerin, Frau Anastasia Kostner, die aus Südtirol angereist ist, um den in sich gefangenen und von Gott befreiten Menschen gleich in der Liturgie darzustellen. Einmal in der Eingangsliturgie und dann als Erweiterung der Predigt. Wir feiern. Wir sind neugierig, gespannt und vor allen Dingen freudig. Und so loben wir und preisen wir unseren Herrn, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Singen wir das erste Lied miteinander.
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Lasst uns beten mit Worten aus dem Psalm 31 und ich bitte Sie, die nach rechts eingerückten Verse zu lesen. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Nein, gib mir deine Ohren zu mir, hilf mir eines, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir hilfst.
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wollest mich aus dem Netz ziehen, dass sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, weil du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Lasst uns beten. Du Gott, der da ist und der da war und der da kommt, zur Freiheit hast du uns befreit. Jetzt stehen wir hier vor dir an diesem denkwürdigen Tag, feiern das Reformationsjubiläum, blicken zurück, symbolisch auf 500 Jahre Lerngeschichte. Die Freiheit, die du schenkst, ist immer auch Gabe und Aufgabe zugleich gewesen, Freude und Verantwortung und wird es bleiben. Hilf, sie immer wieder neu aus deiner Hand zu empfangen und sie nicht einander zu entreißen. Hilf uns gemeinsam, die Vergangenheit zu erinnern, die Erinnerung, wo nötig, zu heilen, die Gegenwart wach entgegenzunehmen und in Freiheit Verantwortung zu übernehmen für das, was unser ist, und auf deine Zukunft zu hoffen. Wir bitten dich, geh du diesen Lernweg weiter mit uns allen, in unseren Konfessionen, in deiner einen Kirche, für deine Welt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Wir sehen nun den Tanz der gefangene Mensch. Es tanzt Anastasia Kostner. Wir hören dazu Prälude von Jean Langlais. Was bedeutet heute hier für dich Freiheit? Nach dem Tanz nehmen wir uns einen Moment der Stille.
Ich bin zur Freiheit berufen und niemandem untertan. Auf allen Lebensstufen, Gott hilf, jetzt fang ich an. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei,
ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei,
ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei.
Liebe Festgemeinde, wir nähern uns diesem Thema weiter an. Der in sich gefangene Mensch, der freie Mensch. Wie tragen wir unsere Gedanken dazu zusammen? Was ist Ihnen gerade schon in den Sinn gekommen, als Sie den Tanz erlebt haben, den Chor gehört, die Texte bedacht? Wir werden jetzt drei stellvertretende Statements zu diesem Thema hören. Einmal aus dem politischen Raum, Herrn Landrat Gemke, mit dem wir als Kirche in guter Weise zusammenwirken und immer den Austausch pflegen. Die Statements werden begleitet mit dem roten Faden eines Gospelsongs, Freedom is Coming. Dann wird sprechen Herr Dechant Johannes Hammer von der katholischen Kirche. Das ist mir sehr wichtig, dass Sie heute da sind, Bruder Hammer, weil wir schon das ganze Jahr in ökumenischen Kontakt gewesen sind und auch ein Vorzeichen der Ökumene hier für diesen Festgottesdienst angedacht haben. Dann wiederum den Gospelsong und dann Frau Regina Mehring, die als Geschäftsführerin der ambulanten Pflegedienste unserer Diakonie Markruhr ihr Statement zu dem Thema Freiheit sprechen wird. Wir sind gespannt und freuen uns. Herr Landrat Gemke.
Ich war erstaunt, als ich in der letzten Woche die Wochenzeitung Die Zeit aufschlug und als Katholik lesen musste, sind Protestanten schlauer. Aber als Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger Kirchentür geschlagen hat, konnten gerade 1% der Menschen lesen und schreiben. Und für Luther war es wichtig, dass man die Worte Gottes verstehen, interpretieren konnte, selbst sich ein Bild machen konnte davon. Und er war eigentlich der erste Bildungsminister Deutschlands. Er hat in einem Aufruf von 1524 alle Städte und Kirchen schon dringend ermahnt, Schulen zu schaffen. Weil wer nicht schreiben und lesen kann, kann sich auch kein Urteil erlauben und kann auch nicht frei entscheiden. Also ist für mich Bildung eine erste ganz wichtige Voraussetzung für Freiheit, um sich selber ein Bild machen zu können und selber frei entscheiden zu können, ist Bildung einfach unverzichtbar. Und als Landrat steht man ja oft auch vor Situationen, die hat man noch nicht gehabt. Und fragt sich dann, wie entscheidest du dich jetzt? Welche Freiheit hast du zu entscheiden? Und eine der schwierigsten Entscheidungen, weil sie innerhalb weniger Stunden gefällt werden musste, war, in dem großen Flüchtlingsjahr 2015 mussten wir als Kreisverwaltung mit Beamten und Angestellten innerhalb von 72 Stunden 2 Flüchtlingsnotunterkünfte aus dem Boden stampfen. Und dann fragt man sich zu Hause, schaffen wir das morgens, wurde alle um 7 Uhr eine Entscheidung von mir erwartet. Ich muss ehrlich sagen, erst braucht man da mal einfach Gottvertrauen zu. Man kann nicht alles im Leben planen, mit ein bisschen Gottvertrauen gelingt dann der Rest auch schon ganz gut. Aber das hat doch alles wunderbar geklappt und ich habe mich an dem Nachhinein gefragt, hattest du überhaupt die Freiheit, dich anders zu entscheiden? Ich glaube, Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten, ist erstmal einfach Christenpflicht bei aller Debatte um Flüchtlingspolitik. Da gab es keine andere Entscheidung, keine andere Freiheit zur Entscheidung, als zu sagen, das packen wir jetzt an, das versuchen wir jetzt einfach mal in den Griff zu bekommen, weil das einfach dann keine freie Entscheidung mehr war, das war einfach Christenpflicht, so zu handeln. Und vielleicht machen wir manches auch zu kompliziert, um frei zu entscheiden. Ich habe neulich ein wunderbares Plakat gesehen vom Kriegsbund Deutscher Volksgräberfürsorge. Ein Riesenplakat, ganz viele Kreuze dieses Friedhofes und da standen nur 2 Worte drauf. Darum Europa. Und wenn ich manchmal sehe, welche lange Schriften wir lesen, wie wichtig Europa ist, sie hatten in 2 Worten einfach alles wunderbar zusammengefasst. Und ich glaube auch, dass wir heute in einer Selbstverständlichkeitslücke leben, was mir schon ein klein wenig Sorge macht. Wir halten Frieden, offene Grenzen, Wohlstand, Freiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit, alles heute für selbstverständlich. Und doch meine ich, müssen wir uns das ständig, diese Freiheit neu erarbeiten, dass diese Freiheiten auch wirklich erhalten bleiben. Das ist ja die wichtige Frage. Und wir leben auch in einer Zeit, die immer individueller wird. Ich habe neulich ein passendes Zitat gefunden. Ich zitiere: Früher wurden Menschen in Gemeinschaften geboren und mussten ihre Individualität finden. Heute werden Menschen als Individuen geboren und müssen ihre Gemeinschaft finden. Wir müssen in einer freiheitlichen Gesellschaft wieder lernen, dass Freiheit in einer Gemeinschaft auch seine Grenzen hat, dass die Summe aller noch lange keine Gemeinschaft ausmacht, dass wir hier wieder lernen müssen, auch in unserer Freiheit etwas abzugeben, in Verantwortung dafür, dass wir in einer Gemeinschaft leben und das in Freiheit auch weiter tun wollen. Martin Luther zeigt uns, dass man Mut haben muss, auf Missstände hinzuweisen, Veränderungen voranzutreiben, und Veränderungen gehen meistens nur mit Widerständen. Wir müssen Veränderungen auch als Chance nutzen, aber auch immer sehen, dass die Freiheitsrechte im Mittelpunkt bleiben und wir froh und dankbar sind, in diesem Jahrhundert zu leben, in einem freien westlichen Land. Etwa 10% der Weltbevölkerung kann so frei leben, wie wir das können. Und insofern wäre es vor 100 Jahren undenkbar gewesen, dass ein einfacher Katholik wie ich in einem evangelischen Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum sprechen darf. Ich finde, diese Veränderung war einfach gut und ist gut. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, dass wir das in Freiheit heute hier feiern dürfen. Herzlichen Dank.
Von Landrat Gempke anschließen, wer hätte gedacht, zum 500. Reformationsjubiläum, dass ein Vertreter der katholischen Kirche da ist, um zu sprechen. Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder in der Ökumene, sehr geehrte Frau Superintendentin, Sie kennen, so meine ich, die biblische österliche Erzählung vom sogenannten ungläubigen Thomas, den Apostel, der erst nach Sehen und Ertasten der Wunden Jesu an die Auferstehung glaubte. Was gibt uns diese Gestalt des Neuen Testaments am Tage des Reformationsgedenkens mit auf den Weg? Vor allem der letzte Satz Jesu im Evangelium vom Ungläubigen: selig sind, die nicht sehen und doch glauben, lässt den Apostel Thomas in einem zweifelhaften Licht erscheinen, im wahrsten Sinne des Wortes zweifelhaft, denn er darf sehen und glaubt. Selig, die nicht sehen und doch glauben, ist das nicht genau die Herausforderung, die Schwierigkeit, als Christ glauben zu sollen und zu wollen in der heutigen Gesellschaft, ohne Jesus im direkten Gegenüber zu sehen, zu sprechen und ihn anfassen zu können? Kann ich, können Sie nicht auch den Apostel Thomas gut verstehen? Sicher. Von Zweifeln allein kann man nicht leben. Seine Zweifel wurden ausgeräumt. Aber völlig ohne Zweifel lebt es sich zweifelsfrei auch nicht leichter. Ich muss mich vergewissern können, Fragen stellen dürfen, nicht einfach alles übernehmen, was andere schreiben oder sagen, was sogenannte Experten und Autoritäten vermitteln. Um ein Wort des Apostels Paulus zu variieren, im 1. Thessalonicher Brief: prüft alles. Mit anderen Worten, seid kritisch, unterscheidet. Ein Gedanke, den gerade die Reformationszeit betont hat und der die Brücke zu dem großen Thema schlägt, welches der emeritierte Papst Benedikt XVI. Zu, so möchte ich es formulieren, seinem Hauptthema gemacht hat. Benedikt, der in Deutschland oft kritisch gesehen wurde, aber das ist sein Thema und ein Thema, das wirklich weiterhin bedacht werden sollte, Glaube und Vernunft. Ich erinnere an seine Regensburger Vorlesung, Glaube und Vernunft. Jemand, der glaubt, der glauben will, der will verstehen, was er glaubt. War das nicht auch das große Anliegen Martin Luthers und der anderen Reformatoren seiner Zeit? Wer glaubt, hat das Recht, Fragen zu stellen und das Recht, zu zweifeln. Auf diese Weise öffnet sich der Glaube zur Freiheit. Zur Freiheit zu suchen und zu finden. Zur Freiheit der Kinder Gottes. Das, was ich zugleich die Verantwortung des Glaubens und des Glaubens in Verantwortung nennen möchte. Vielleicht die wichtigste Rechtfertigung, den Glauben wie zu den Zeiten der Apostel auch in unseren Tagen öffentlich zu verkünden und ihn nicht in der Krypta des eigenen Lebens verschwinden zu lassen, ihn im Innern der eigenen Persönlichkeit zu verstecken. Wir sagen schon mal, Glaube, das ist was ganz Persönliches. Ja, aber gleichzeitig drängt der Glaube dazu, auch öffentlich dazu zu stehen. Glaube, so formulierte der im Jahre 2014 verstorbene katholische Münchner Religionsphilosoph Eugen Bieser treffend, ist nie ein fertiger Glaube, sondern immer ein Weg vom Gehorsamsglauben zum Verstehensglauben, vom Leistungsglauben zum Verantwortungsglauben. Es ist klar, dass hier auf Erden die Begegnung mit dem Auferstandenen immer auch ein Geheimnis bleibt, das Glauben weit über das hinausgeht, was ich sehe. Denn Gott lässt sich nicht festhalten, nicht besitzen, nicht über sich verfügen. Halte mich nicht fest, sagt der Auferstandene Jesus immer wieder zu Maria Magdalena. Du kannst mich nicht festhalten. Und dieses im Augenblick der Erkenntnis loslassen müssen, ist immer verbunden mit der Einladung, steh auf und glaube. Denn nur als Glauben dabei bleibe ich fähig, glaubwürdig Auskunft zu geben über den Glauben und den Grund der christlichen Hoffnung. Und dieser Herausforderung werde ich in einer zunehmend multireligiösen oder auch a-religiösen Welt immer häufiger ausgesetzt sein. Wer niemals gezweifelt hat, kann auch nicht wirklich glauben. Thomas, der Ungläubige, Thomas, der Zweifler. Ebenso Martin Luther, der um einen gerechten Gott rang. Er lebt in jedem Menschen. Hoffentlich. Oder mit den Worten des heiligen Paulus ausgedrückt, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit. 2. Korintherbrief 3. Die Freiheit der Kinder Gottes kritisch zu prüfen, glaubend Verantwortung zu tragen, evangeliumsgemäß frei zu sein. Die Reformation hat diesen Gedanken stark gemacht. Dadurch auch der katholischen Kirche einen wichtigen Impuls gegeben. Die katholische Kirche ist mehr beeinflusst durch die Reformation, als manche ahnen und denken. Und ich erinnere insbesondere an die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche, über die wiederherzustellende Einheit mit den anderen christlichen Konfessionen, oder das Zusammenleben mit den anderen Religionen. Bahnbrechend war das damals und ist es immer noch. Ja, die Reformation hat diesen Gedanken der Freiheit stark gemacht, dadurch auch der katholischen Kirche einen wichtigen Impuls gegeben, nämlich Zeuge dieses Glaubens und dieser Freiheit zu sein.
Amen. Amen. einfach frei, 500 Jahre Reformation. Ich möchte damit beginnen mit einem Zitat eines Gemeindepfarrers. Einfach frei zuerst und vor allem, weil die Sehnsucht nach Freiheit von Anfang an eine wesentliche Rolle in der reformatorischen Bewegung gespielt hat. Die evangelische Freiheit wird durch folgende Stelle der Lutherschrift von der Freiheit eines Christenmenschen oft zitiert. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Als Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung, so Nikolaus Schneider im Mai 2014, so hat die Reformation nicht alleine Kirche und Theologie, sondern das gesamte private und öffentliche Leben verändert und bis in die Gegenwart mitgeprägt. Sie wirkte als Bildungsimpuls, trug zur Ausbildung der modernen Grundrechte von Religions- und Gewissenfreiheit bei, veränderte das Verhältnis von Kirche und Staat, hatte Anteil an der Entstehung des neuzeitlichen Freiheitsbegriffs und des modernen Demokratieverständnisses, um nur einige Beispiele zu nennen. Der Glaube an Jesus Christus und die praktizierte Nächstenliebe gehören zusammen. Deswegen ist die Hilfe für Menschen in Not und sozial ungerechten Verhältnissen für Christen eine ständige Verpflichtung. Die Diakonie steht für die soziale Arbeit aller evangelischer Kirchen. Sie ist im Verbund der freien Wohlfahrtspflege tätig. Luther wollte ja das Modell einer kommunalen Diakonie einführen. Luther ging es um eine eigenverantwortliche Gemeinde, die ihre soziale Verpflichtung gegenüber den Armen wahrnimmt. Luther wollte nicht nur erreichen, dass die Gemeinde in Vermögensdingen selbstständig wird, sondern dass sie auch sozial handlungsfähig werden. Und dazu hat sich dieses Engagement entwickelt. Die Arbeit der freien Wohlfahrtspflege als Gestaltungselement des Sozialstaates, ihr Selbstverständnis und ihre vielfältigen Dienste und Einrichtungen haben historische Wurzeln. Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat zu tiefgreifenden Veränderungen des Lebensalltags der Menschen geführt. Neben dem wirtschaftlichen Fortschritt trat soziale Verelendung durch Prozesse sozialer Ungleichheit. Zunächst die Kirchen, später wohlhabende Bürger und der Adel, schließlich Arbeiterzusammenschlüsse wurden sozial tätig. Sie gründeten soziale Dienste und Einrichtungen. Der Staat hielt sich zurück. An der Verwirklichung einer gerechten Sozialordnung sind alle gesellschaftlichen Kräfte beteiligt. Dazu gehört auch die freie Wohlfahrtspflege. Sie hat eine der tragenden Säulen im Sozialstaat. Grundlage dieser Zusammenarbeit, soweit sie durch öffentliche und freie Träger erbracht wird, ist das Subsidiaritätsprinzip. Es bedeutet vereinfacht, was der Einzelne, die Familie oder Gruppen und Körperschaften aus eigener Kraft tun können, darf weder von einer übergeordneten Instanz noch vom Staat an sich gezogen werden. Es soll sichergestellt werden, dass Kompetenz und Verantwortung des jeweiligen Lebenskreises anerkannt und genutzt werden. Die im Subsidiaritätsprinzip zum Ausdruck kommende Anerkennung sozialer Initiativen ermöglicht dem hilfebedürftigen Bürger ein Wahlrecht. Dieses hat seine Wurzeln in den Verfassungsrechten, Achtung der Würde des Menschen, Freiheit der Person und ihrer Entfaltung, Freiheit des Bekenntnisses. Die Freiheit geht Hand in Hand mit der Verantwortung für unsere Mitmenschen, denn es gibt keinen Glauben ohne Liebe. Wer froh und frei ist, hat auch Augen für den Nächsten, in tätiger Nächstenliebe und Menschlichkeit. Lassen Sie mich Ihnen einen Auszug aus einer Ansprache einer Pflegedienstleitung als praktisches Beispiel vorlesen. Unser Bestreben ist es, den Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich mit einem guten Gefühl zu Hause zu bleiben. In der ambulanten Pflege kommt es sehr auf die Harmonie von Pflegenden und zu Pflegenden an. Eine gute Pflege, die den Patienten in seiner Selbstständigkeit fördert, muss immer wieder besprochen und angepasst werden. Dabei ist das Vertrauen von Seiten des Patienten Grundvoraussetzung. Dieses Vertrauen entsteht vor allem durch Einfühlungsvermögen, Professionalität und Stetigkeit der Pflegekräfte. aufbauende Worte, Trost und Mitgefühl sind in unserer Arbeit täglich gefordert. Belohnt wird dies nicht zuletzt von Menschen, die zwar krank und pflegebedürftig sind, aber sich auch geborgen, getröstet und angenommen fühlen. Meine Ausführungen enden möchte ich mit Jakobus 1, Vers 22 aus der Lutherbibel 2017. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Vielen Dank.
Die Epistel zu unserem Gottesdienst steht im dritten Kapitel des Römerbriefs in den Versen 21 bis 28. Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das ist der Predigttext für diesen Gottesdienst. Gott, führe uns in deine Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Haben Sie sie schon? Die Luthersocke? Oder ein Lutherhandtuch? Oder ein kleinen Luther mit Bibel und Schreibfeder? Mir fiele noch mehr ein zu erfinden. Luther als Mauspad-Schmuck. Bäffchenverzierung. Brillengestell. Sie merken schon, liebe Gemeinde, ich könnte Geschäfte machen mit der Gnade. Ach so, die Quietscheente habe ich noch vergessen. Die gibt es aber schon. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Aber seien wir gnädig, liebe Gemeinde. Wer von uns wüsste schon, wo er eigentlich anfangen sollte, auf 500 Jahre weitreichende Kirchengeschichte einzugehen? Die großen Bewegungen der Reformation, die ihren Lauf genommen haben durch die Zweifel eines Mönchs, durch Ablasshandel und Höllenangst, durch Bibelübersetzung auf der Wartburg und durch den Buchdruck des Herrn Gensfleisch, genannt Gutenberg. Und schließlich durch die Eigendynamik, die dann die Erkenntnisse in Kirche und Gesellschaft bekommen haben. Wie sollen wir das alles an diesem Tag eigentlich fassen und merken, wir können es nicht? Aber spüren, da ist etwas in Bewegung gekommen vor diesen vielen Jahren. Und nichts ist eben stärker als eine Idee, für die die Zeit gekommen ist. Und die Zeit war gekommen. Luther war ja nicht der Erste, der über die Freiheit eines Christenmenschen nachdachte. Aber er war einer, der vieles auf sich vereinigte, ergriff und stark genug war, Kaiser, Papst und seiner eigenen Glaubenstradition zu trotzen. Und Sie werden staunen, liebe Gemeinde, der Zorn trieb ihn an. Er sagte in einer seiner Tischreden, ich habe kein besseres Hilfsmittel als den Zorn. Wenn ich gut schreiben, beten und predigen will, so muss ich zornig sein. Dann erfrischt sich mein ganzes Blut, mein Geist wird geschärft und alle Gedanken der Lustlosigkeit und alle Anfechtungen weichen. Das können wir uns vorstellen. Die Spaltungskraft, die von dieser Kraft auch ausging, hat sich lange ausgewirkt und wurde schließlich von den theologischen Schulen beider Kirchen bearbeitet. Ich möchte nach Ihrem Wort, lieber Bruder Hammer, heute sagen, erfolgreich bearbeitet. Zorn allerdings wirkte da in den letzten Jahren eher hinderlich im Sinne der ökumenischen Bewegung. In der Festdekade, die hinter uns liegt, sind versöhnlichere, aber nicht weniger verbindliche Töne vonnöten gewesen. Und auch ein kleiner, annehmbarer Luther mit Spaßfaktor. Den brauchte es anscheinend. Der Künstler Ottmar Hörl schuf farbige Figuren, wie sie hier stehen. Big Plastic bei Ottmar Hörl. Knallrot, knallblau, knallgrün. Ein Meter hoch. Im Laufe des Jahres 2017 haben sich ihn Menschen des Öfteren unter den Arm geklemmt. Luther handhabbar gemacht. Ein bisschen sperrig, aber doch zum Mitnehmen. So wanderte er zum Beispiel durchs Kreiskirchenamt, stand vor Tischen, über die er kaum schauen konnte, war vor Ostern gar geschmückt mit einem Palmensträußchen. Manche steckten ihm auch kleine Kummerbriefe zu. Und heute, nach insgesamt 10 Jahren Vorbereitung, soll nun alles seinem Höhepunkt zustreben, liebe Gemeinde. In den letzten Tagen schon große Fragen nach einer Bilanz, nach der neuen Reformation, Verwerfungen auch in der Presse. Lassen wir das mal alles beiseite und fragen, worum geht es eigentlich? Auch bei Besuchen in großen, sehr schönen, aber doch auch pompösen Kirchen wie dem Berliner Dom oder in diesem Sommer dem Petersdom frage ich mich das. Worum geht es hier eigentlich? Kreuz, wo bist du? Und da finde ich es, recht klein auf dem Altar oder in der Hand einer Skulptur weit über den Köpfen und kaum wahrnehmbar. Auch in diesen Tagen, liebe Festgemeinde, drängt sich mir diese Frage auf. In all dem Getöse und großen Wellen der Öffentlichkeit, dem Erwartungsdruck gegenüber den protestantischen Kirchen und ihren Predigern, was sagen sie denn jetzt? Die Antwort mag ernüchternd klingen. Und ich war versucht, hier zu sagen, liebes Publikum. Aber ich sage, liebe Festgemeinde, die Antwort mag ernüchternd klingen. Sie reden übers Kreuz, über Christus und die Versöhnung. Des sind wir fröhlich. Die Öffentlichkeit mag es wundern. Das soll alles sein? Ja, das ist alles. Schon Luther wollte genau diese Botschaft freilegen. Die unscheinbare Mitte oder sagen wir vielleicht auch die anstößige Mitte, das Kreuz als Baum des Lebens, von dem wir nehmen dürfen Gnade um Gnade. Zwischen all den Fragen nach dem Menschen und dem, was er noch glaubt, nach Ablass oder Ökonomisierung der Kirchen, nach endlich bahnbrechenden Rettungskonzepten für die Kirchen, soll doch unser Blick gelenkt werden auf diese Mitte, manchmal unscheinbar und kaum zu finden. Soll er in allem, was wir reden und tun, vor unserem inneren Auge aufleuchten. Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, unser Heiland. Das ist der erste Akzent. Denn er wendet sich uns zu, führt uns auf den Weg der Menschlichkeit und ereignet sich in unseren Versammlungen. Christus, Bruder und Herr, bringt uns zur Ruhe und führt uns heraus, begegnet uns im Anderen, in der tätigen Nächstenliebe genauso wie im Gebet. Und davon, liebe Gemeinde, müssen wir doch unseren Kindern und Jugendlichen erzählen. Schön, dass ihr da seid und mit uns das Fürbittengebet nachher sprecht. Davon, dass einer mit uns geht im Leben und im Sterben, uns annimmt und verwandelt. Aus der Tiefe werden wir immer in das Licht des neuen Lebens geführt. Auferstehung mitten am Tag, nach einer Krankheit oder Not, nach einer großen Sorge richtet er uns auf. Und auch ergreifen wir Position, Aufstand für das Leben. Aus der Kraft dieser Botschaft strömt Liebe in das Leben aller Suchenden und Fragenden. Liebe, die einzig in der Lage ist, keinen Unterschied zu machen zwischen Sündern und Heiligen. Auf diesen Weg ruft uns die Reformation und ruft uns noch heute. Solus Christus, allein Christus. Lieber Bruder Martin, möchte ich sagen, nur deshalb haben wir uns mit dir wieder und wieder auf die Socken gemacht, um uns diesem Zentrum demütig, aber unerschrocken neu zu nähern. Nötig haben wir es als Evangelische, gern würde ich auch sagen als Katholische, aber dann fällt mir ein, dass ich gar nicht katholisch bin und das nicht einfach behaupten kann. Obgleich, lösen sich in Christus nicht letztlich die Konfessionen auf? Zumindest das, was uns in Streit bringt. Wenn ich irgendwo, zum Beispiel im Zug, in einem Gespräch nach meinem Beruf gefragt werde, dann sage ich, ich bin Pfarrerin. Oh, das ist interessant, sagt mein Gegenüber und fragt, evangelisch oder katholisch? Für diesen Spaß lasse ich eben vorher gerne das Evangelisch weg, dem Volk aufs Maul geschaut. Von dieser unscheinbaren Mitte gehen wir weiter, liebe Festgemeinde, zum Tor der Freiheit. Das ist der zweite Akzent. Allein aus dieser Mitte, die durchaus auch am Rand, weit draußen vor den Mauern unserer Kirchen vermutet und gefunden werden kann, durchschreitet der Mensch mit Gott das Tor in die Freiheit eines Christenmenschen. In dem Wirrwarr des rechten Zugangs zum Glauben und zur Kirche stand dieser kleine Mönch in der Weltgeschichte und hat das erkannt. Hört alle her, wir sind auf dem Holzweg. Mit keinem Geld der Welt können wir uns freikaufen von dem, was uns schwer auf der Seele liegt. Und das wissen wir doch tief in uns drinnen. Alles ist schon erkauft. Es war für ihn ein schwerer und leidvoller Weg, auf dem er seine Gefangenschaft in sich selbst entdeckte. Gefangen in seinen Ansprüchen, seinem Wunsch, ein perfekter Gläubiger zu sein und von Gott gut angesehen zu werden, und doch an sich selbst scheiterte, an den Grenzen um ihn herum, wie wir es gerade in dem Tanz gesehen haben. Aber er klopfte weiter an das Tor des Evangeliums, so wie wir es heute immer noch tun sollen und dazu eingeladen sind. Und endlich öffnete es ihm seine Pforte. Und Luther schreibt, nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. Die andere Seite, Freiheit von Angst vor Abwertung, endlich frei von der Lebensangst des Nichtgenügens. Könnte es aktueller sein, liebe Festgemeinde? Endlich frei von den prüfenden und verurteilenden Blicken. Diese Freiheit spricht vom Angenommensein mit allem und trotz allem Menschlichen, mit dem Vollkommenen und dem Unvollkommenen und meint dich. Sie spricht nicht von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auch wenn manches ähnlich klingt. Sie spricht auch nicht von der Freiheit der freien Meinungsäußerung im Sinne von, das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen. Sie spricht aber von dem aufrechten Menschen, der sein Wort macht für seine Überzeugung, der sich im Wettstreit der Ideen nicht wegduckt. Und sie gehört nicht uns Evangelischen. Luther redet von Freiheit, die aus der liebenden Bindung an Christus spricht. Sie redet von Freiheit, die sich keiner erkaufen kann, sondern geschenkt bekommt. Er redet sogar davon, dass so gesehen keine Freiheit in Glaubensdingen besteht. Eine Aussage, die uns als Individuen, die alles selbst entscheiden, erstmal erstaunen lässt. Denn, so sagt er, wenn jemand von diesem Wort berührt wird, dann gibt es keinen anderen Weg mehr als den des Vertrauens und der Barmherzigkeit in Christus. Ja, Herr. Sie ist dem menschlichen Wollen und Streben immer auch entzogen und zeigt sich in der Liebe, die Gott seinen Menschen entgegenbringt um deinetwillen. Sie antwortet mit der Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten und der Liebe zu sich selbst. In diesem Sinne, wir haben es gerade schon gehört von Ihnen, Frau Mehring, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Er ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und ich ergänze aller Menschen und jedermann untertan. Ohne diese Verschränkung, liebe Festgemeinde, lässt sich diese Freiheit nicht verkündigen. Sie bindet uns. Sie bindet uns an das Wort von Kreuz und Auferstehung. Sie bindet uns an die Gemeinschaft hier, in die Versammlung der unterschiedlichsten Menschen. Sie bindet uns an den Auftrag zur Barmherzigkeit. Billiger ist diese Gnade nicht zu haben. Dieses Tor hat sich ihm Martinus Luther und anderen geöffnet. Nun müssen auch heute die christlichen Kirchen wieder hindurchgehen und nicht ängstlich fragen, ob sie alles richtig machen und auch alle berücksichtigt haben. Es ist doch schon so viel in Bewegung gekommen. Lassen wir uns herausführen aus der Knechtschaft jeder kirchlichen Verzagtheit und Sorge um die Zukunft. Unsere Gefangenschaft heute trägt sicherlich andere Namen als vor 500 Jahren. Vielleicht heißen sie Strukturwandel oder Finanzierbarkeit oder Erreichbarkeit oder jugendliche Fitness, mitunter auch manche Entgrenzung in den sozialen Netzwerken. Was ist die Gefangenschaft? Welchen Namen geben wir ihr heute, um aus ihr herausgeführt zu werden? Das alles soll keine Macht über uns haben. Nach dem ersten Akzent, dem Kreuz und der Suche nach der unscheinbaren Mitte und dem zweiten Akzent, das Tor der christlichen Freiheit, folgt nun, liebe Festgemeinde, der dritte Akzent, den ich die Medizin oder Humor hilft heilen nenne. H, H, H nennt Eckhard von Hirschhausen seine Stiftung, die ich heute für diesen Festtag einmal beleihe. Es gab gerade im zurückliegenden Jahr eine besondere Medizin, die uns bei all dem helfen soll. Eine besondere Medizin gegen das Verbeißen in die alten Konflikte zwischen katholischer und evangelischer Kirche und für einen mutigen Sprung über den Graben, nämlich den Humor. Humor geht zurück auf die Wortbedeutung im weitesten Sinne von Flüssigkeit, bringt also Erstarrtes zum Fließen. Nicht wahr, lieber Dichand Hammer? Wie oft haben wir in diesem Festjahr den Humor als Geschenk des Geistes erlebt, um ökumenisch weitergehen zu können? Diese Haltung hat uns auch schon genau vor einem Jahr an dieser Stelle am 31.10.2016 geholfen, dieses Jahr zu eröffnen und uns nicht in neue Gräben zu stoßen, sondern beflügeln zu lassen, das ein oder andere Schwierige, noch nicht Gelöste zu überspringen und darin eine ökumenische Zukunft vorwegzunehmen. Es wurde auch eigens eine Medizin auf den Markt gebracht, so wie die anderen Dinge, die ich zu Beginn aufgezählt habe, gab es nicht nur kleine Lutherfiguren und diverse Artikel, sondern für dieses Jubiläum entwickelt und als Breitbandtheologikum für Geist und Seele empfohlen, Lutherol. Die vierfache Wirkformel von Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus und Sola Scriptura verspricht plötzliche Ausbrüche von Heiterkeit, lächelnder Erkenntnis und wohlwollender Zustimmung. Diese Symptome seien, so die Packungsbeilage, aber normal und aller Orten erwünscht. So, liebe Festgemeinde, kann ein humorvoller Umgang ein symbolischer Vorgriff werden auf eine sich ständig erneuernde Kirche und vermittelt neue Hoffnung auf eine ökumenische Lösung auch im wirklichen Leben, wie ein befreites Lachen. Wenn die Lizenz für Lutherol abgelaufen ist, also mit dem heutigen 31.10.2017, dann könnten sich andere Anbieter und Rezepturen, zum Beispiel von Franz Branntwein, optimal ergänzen. Dieses Jubiläumsjahr 2017 war das erste, das den ökumenischen Geist nach vorne gestellt hat. Es sind gemeinsame Erklärungen unterschrieben worden, in denen die evangelischen und katholischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus zusammenarbeiten wollen. Ab jetzt, lieber Dechant Hammer, möchte ich Sie als ständigen Gast zu unseren Kreissynoden einladen. Ganz konkret und kontinuierlich. Uns beschäftigen doch dieselben Fragen, die Ermutigung der Menschen, das Wie eines neuen geistlichen Aufbruchs bis hin zu Struktur- und Personalfragen. Auch die mitunter in sich gefangenen Kirchen werden in die Freiheit geführt und feiern ein Fest der Auferstehung, ein Christusfest. Wir dürfen getrost sein, liebe Festgemeinde. Gehen wir doch auch nach diesem Jahr zusammen weiter. Alle sagten, das geht doch nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Jesus Christus. Diese Medizin des Evangeliums bleibt vielfältig ökumenisch anwendbar und ist haltbar bis an der Weltende. Das war's? Ja, das war's. Lasst uns weitergehen. Amen.
Thank you. Es ist noch Folgendes abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für das Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen. Und diese Kollekte ist heute bestimmt worden für die evangelischen Gemeinden in Syrien bei der Versorgung von Bedürftigen mit Lebensmitteln sowie der Unterhaltung der Schulen. Dort ist der Wiederaufbau an einigen Stellen jetzt im Gang. Wir wollen mit unserer Kollekte dies unterstützen. Sie sei uns befohlen. 2 Veranstaltungen am heutigen besonderen Festtag, auf die ich hinweisen möchte. Um 17 Uhr wird nebenan in der Bauernkirche ein historischer Vortrag gehalten durch mich mit vielen Bildern zum Thema Reformation in Iserlohn. Wie war das eigentlich? Interessant, wenn man dazu Bilder machen kann, denn eigentlich kann man das gar nicht. Es gibt kaum etwas, was man bildlich sich vor Augen stellen kann. Ich habe es versucht. Wir werden begleitet durch das Duo Time and Again und durch unseren Kantor Springer. Und dann um 19.30 Uhr wird die Kirchenfestnacht gefeiert. Dazu gibt es hier ein Prospekt. Um 19.30 Uhr beginnt das hier in der obersten Stadtkirche. Und das ist ein Fest, so steht es hier geschrieben, was es nur alle 500 Jahre einmal gibt. Dazu seien Sie also herzlich eingeladen noch, 17 Uhr, 19.30 Uhr. Am Ausgang werden reichlich Lutherrosen gestreut. Das sind kleine Haftmagnete, damit etwas haften bleiben möge vom heutigen Tag. Das wünschen wir uns. Und ich lade Sie im Namen der Vorbereitungsgruppe, der Superintendentin, ganz herzlich ein zum anschließenden Empfang im Lutherhaus. Wir wollen uns nun zu den Fürbitten erheben.
Gott, Quelle unseres Lebens, du hast uns neu die Augen geöffnet für deine frohe Befreiung unseres ganzen Daseins durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir.
Begleiterin unserer Wege, du hast uns Hoffnung geschenkt, dass wir in Freiheit leben dürfen. Aufatmen alles Geflüchtete, Heimat finden durch deine Barmherzigkeit. Wir danken dir.
Gott unserer Befreiung. Durch Martin Luther und die Reformation haben wir gelernt, was die Freiheit eines Christen bedeutet. Dass wir im Herzen recht frei werden von aller Glaubensenge und Schuld. Wir danken dir.
Licht, das über allem ist. Du wärmst uns mit deiner Botschaft, erhältst jeder meiner Zellen, lässt mich froh werden und Freiheit spüren. Wir danken dir.
Amen.
Erlöser unseres Seins, du hast die Ketten gesprengt mit deinem Tod am Kreuz, damit wir endlich frei handeln, uns lösen vom Habenwollen, vom Besitz, vom Geld. Wir danken dir.
Gott, meine Liebe, du hast uns gezeigt, dass wir in Liebe aufeinander angewiesen sind. So trägst du uns, denn du selbst befreist uns durch dein Lieben. Du bist die Liebe. Amen.
Und so lasst uns gemeinsam all unser Gebet in die Worte fassen, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so empfangt den Segen Gottes. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singen wir im Stehen das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«.